Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Hallo zusammen, ich grüße Sie. Kann man noch was Neues erzählen über den legendären KitKat Club in Berlin? Man kann. Aktuell im Film Kings of Berlin.
I'm pretty sure you've heard this line first when I told the story about me being in the bathroom and literally witnessing the toilet staff dude banging on the door, screaming in German, "Gefickt wird im Club!" Oh, that was so funny.
Eine Episode aus dem vielleicht bekanntesten Club der Welt, wo man überall Sex haben darf, außer auf den Toiletten. Wir besprechen diese Doku hier im Kompressor. Außerdem schauen wir auf die Venedig-Premiere They Are Here über die brutalen Einsätze der US-Einwanderungsbehörde ICE. Herzlich willkommen. Beim Filmfestival in Venedig ist auch Regisseurin Laura Poitras dabei. Wer war das nochmal? 2015 bekam sie den Oscar für ihren Film über Edward Snowden und die NSA-Überwachung. In diesem Jahr ist sie mit They're Here am Start. Den hat Poitras zusammen mit Rachel Muller gemacht. Ein 25-minütiger Kurzfilm über die Einsätze der US-Einwanderungsbehörde ICE letzten Winter in Minneapolis. Und unsere Filmredakteurin Susanne Burg hat den Film gesehen und mit Laura Poitras und mit Rachel Muller in Venedig gesprochen. Hallo Susanne.
Hallo Max.
Also Susanne, diese brutalen ICE-Einsätze in Minneapolis haben ja weltweit wirklich Schock und Empörung ausgelöst. Wie erzählt They Are Here davon?
Ja, also er benutzt auch diese Bilder. Es ist ein Dokumentarfilm, aber er arbeitet auch mit den Mitteln des Horrors. Also wir sehen eingangs eine friedliche Winterlandschaft und man hört auf der Audiospur eine verzweifelte Stimme, die immer ruft, bleib drin, schließ die Türen, sie sind hier. Also im Englischen, they're here, also daher dieser Titel. Und die Gefahr, die sehen wir dann, die kommt in Form von zivilen Autos und Männern in Zivil, Männer mit Masken auf, die zerren Kinder aus eingeschlagenen Autofenstern heraus, schlagen Menschen nieder, verhaften sie. Sie verfolgen auch andere Autos, und zwar die Menschen, die das Handeln von ICE dokumentieren. Manches sieht dann wirklich aus wie in einem Kriegsgebiet. Also man sieht gepanzerte Fahrzeuge, bewaffnete Männer, Journalisten mit Gasmasken, die fliehen. Also die ersten 10 Minuten hat man wirklich das Gefühl, oh, das ist eine Dystopie. Man ist sofort absolut mittendrin. Und ich habe ja Rachel Muller und Laura Poitras zum längeren Interview getroffen und Laura Poitras hat mir erzählt, dass sie dieses Mittel des Horrors ganz bewusst eingesetzt haben.
Durch die Sprache des Horrors wollen wir der Realität tatsächlich näher kommen und uns nicht weiter davon entfernen. In den Nachrichten gibt es diese unaufhörliche Normalisierung von Gewalt und wir dachten, okay, das ist ein Weg, diese Normalisierung zu durchbrechen.
Ja, also der Horror, der das Dokumentarische noch eindringlicher macht, die Situation noch beklemmender, das funktioniert wirklich wahnsinnig gut.
Also wir erinnern uns an diese Fälle von Rene Good zum Beispiel oder auch Alex Pretty, die durch diese ICE-Einsätze starben tatsächlich. Die waren wohl die sichtbarsten Gesichter dieses Horrors wirklich, der in Minneapolis geschehen ist. Was zeigt der Film in Bezug darauf?
Ja, also er macht diese bedrohliche Situation, wie ich schon angedeutet habe, nachfühlbar, zeigt, was es für Menschen in Minneapolis bedeutet haben muss, mit dieser ja, Unberechenbarkeit der Situation zu leben, also jederzeit festgenommen werden zu können. Der Film erzählt unter anderem die Geschichte eines Mexikaners, anonymisiert. Im Film heißt er Edin Villa. Er musste zur Arbeit, hat er erzählt, hatte aber Angst, das Haus zu verlassen. Und deswegen hat er sich immer im Kofferraum versteckt und sein Sohn hat ihn dann durch die Stadt gefahren. Wir sind jetzt im Film mit im Kofferraum und er erzählt seine Geschichte. Das ist wahnsinnig beklemmend. Und gleichzeitig arbeiten Laura Poitras und Rachel Muller mit Material, das die Menschen in Minneapolis gesammelt haben während der ICE-Einsätze. Also dazu gehören Dashcam-Aufnahmen aus Autos, Handyvideos. Aktivisten haben auch die Daten von den unglaublich vielen Abschiebeflügen gesammelt. Poitras und Muller haben das zusammen mit einem Videokünstler visualisiert, also diese Abschiebeflüge. Man sieht eine große Karte, auf der Tausende von Flüge durch die USA und auch über die USA hinausfliegen. Alles eben Flüge mit abgeschobenen Migranten. Das ist interessant, die Mittel, mit denen sie arbeiten, weil natürlich ICE klar Menschen überwacht, aber die Aktivisten in Minneapolis, die haben eben auch Überwachung als Form des Widerstands genutzt. Und Laura Poitras sagt dazu,
Yeah, and this sort of also this crowdsourcing approach allowed us to talk about both.
Dieser Crowdsourcing-Ansatz ermöglichte es uns, eine einzelne Geschichte zu erzählen, die von Eden Villa, und gleichzeitig das enorme Ausmaß zu thematisieren. Mit den Karten der Abschiebeflüge versuchen wir zu verdeutlichen, dass es sich um eine Massenabschiebung und Massenentführung handelt. Oft ist es bei Dokumentarfilmen schwer, das Ausmaß im Film oder Kino zu vermitteln. Es ist einfacher, eine individuelle Geschichte oder eine kleinere Gruppe von Menschen zu zeigen. Wir wollten mithilfe dieser Crowdsourcing-Daten den Schock über das Ausmaß der Ereignisse vermitteln.
Laura Poitras hat ja für ihren Film über den verfolgten Edward Snowden einen Oscar gewonnen vor 11 Jahren. Also so gesehen schließt sich dieser Film, würde ich sagen, an ihr Werk an direkt, also wenn es um die Verfolgung durch den Staat geht. Wie ist das mit dem ihrer Co-Regisseurin Rachel Müller?
Ja, also Rachel Müller ist ein bisschen jünger, hat sich in mehreren Filmen viel mit institutioneller Gewalt auseinandergesetzt, in einem Jugendgefängnis beispielsweise. Und das Interessante in diesem Zusammenhang ist, Müller wohnt selbst in Minneapolis und hat im Falle der Eiseinsätze alles also quasi vor ihrer Haustür dokumentiert. Und Laura Poitras, du hast es ja schon angedeutet, hat sich in ihren Filmen auch mit staatlicher Überwachung und Macht beschäftigt, entweder in My Country über die US-Besatzung im Irak oder in The Oath über Guantanamo und den amerikanischen Sicherheitsapparat. Nach My Country ist Poitras selbst ins Visier der US-Sicherheitsbehörden geraten, wurde auf eine Terror-Watchlist gesetzt. Jahrelang wurde sie, es hat sie häufiger erzählt, bei Reisen in die USA festgehalten und verhört. Und ich habe die beiden gefragt, inwiefern sie die Eiseinsätze eigentlich als Teil einer langen Geschichte staatlicher Überwachung und Kontrolle ansehen, oder ob diese Einsätze jetzt was Neueres, was anderes sind. Und Laura Poitras war die Erste, die geantwortet hat.
I do think it's part of a continuum, but an extreme escalation.
Ich glaube schon, dass es Teil eines Kontinuums ist, aber es ist eine extreme Eskalation. Eine US-Stadt wird von paramilitärischen Kräften besetzt, von Leuten, die maskiert sind, von denen man nicht einmal weiß, wer sie sind. Sie richten Menschen auf der Straße hin. Es gibt keine Ermittlungen. Niemand untersucht den Tatort. Das fühlt sich nach einer anderen Kategorie an, passt aber dennoch sehr gut zu dem, was die USA tun. Ich will diese Idee vom amerikanischen Exzeptionalismus entmystifizieren. Die Vorstellung, dass die USA ein außergewöhnliches Land mit einer besonderen historischen Mission und besonderen politischen Werten ist. Die amerikanische Geschichte basiert auf einer Geschichte der Gewalt. In den Nachrichten sprach die Regierung anfangs von inländischen Terroristen, als es um die Migranten ging, die von ICE in Minneapolis festgenommen wurden. Das trifft mich natürlich besonders, weil ich auch schon so abgestempelt wurde. Das ist also das Drehbuch, nach dem sie vorgehen. Und deshalb ist es so wichtig, dass Menschen das Geschehen dokumentieren, um eine Gegenerzählung zur Sichtweise der Regierung zu schaffen.
This was not the first time that tanks were on the streets of Minneapolis. That happened. The National Guard was called in after the murder of George Floyd. So that wasn't new.
Es war nicht das erste Mal, dass Panzer auf den Straßen von Minneapolis unterwegs waren. Nach dem Mord an George Floyd wurde die Nationalgarde herbeigerufen. Das war also nichts Neues. Maskierte Beamte, die Menschen am helllichten Tag festnehmen, die den Leuten an der Tankstelle die Autoscheiben einschlagen und sie in Handschellen abführen, selbst wenn sie ihren Reisepass vorzeigen. Das ist neu. Das Ausmaß der Überwachung, der Abschiebung, dieser Entführung, die stattfanden. Die Obama-Regierung hatte bekanntlich mehr Abschiebungen als jeder andere Präsident. Aber ich denke, das Ausmaß an Gewalt drumherum war etwas Neues.
So that's not new. I think the level of violence around it was something that was new.
Das sagt also Rachel Müller und davor Laura Poitras, Susanne Burg. Nun hätte man ja aus diesem Film auch einen Langfilm machen können. Ich glaube, da ist jetzt eine ganze Menge angesprochen worden und die Bilder gibt es bestimmt auch. Also warum jetzt nur 25 Minuten?
Ja, beide sehen sich ja auch so ein bisschen als, oder sie sind auch beide Journalisten, Journalistinnen, und sie haben gesagt, es gab jetzt hier ein Gefühl der Dringlichkeit. Sie wollten diese Bilder jetzt herausbringen, da alles noch zeitnah ist, da in den USA ja auch bald die Zwischenwahlen anstehen. Und schließlich ist das Thema Eis ja nicht vom Tisch, die Einsätze gehen weiter. Sie haben erzählt, 90.000 Abschiebungen im Juni und im Juli. Und ja, das haben die beiden eben auch sehr, sehr deutlich gemacht, wie aktuell es ist.
So ICE has been in
ICE hat ein Budget von 70 Milliarden US-Dollar und zeigt keine Anzeichen nachzulassen. Auch wenn sich die Taktiken, mit denen ICE Menschen verhaftet und abschiebt, ein wenig von denen unterscheiden, die wir im Winter in Minneapolis gesehen haben, ist ICE doch sehr aktiv. Ihre Mission ist es, innerhalb eines Jahres 1 Million Menschen abzuschieben. Und sie geben wirklich alles, um das zu erreichen. Dazu kommen noch andere Arten von Infrastruktur, die gerade aufgebaut werden. Zum Beispiel kauft der Staat Gefängnisse, um sie in dauerhafte Haftanstalten oder Lager umzuwandeln. All das wird die jetzige Regierung überdauern.
Things that will outlast any administration.
In a country that can't afford education or healthcare. Yeah.
In diesem Land, das sich weder Bildung noch Gesundheitsversorgung leistet, ist das wirklich traurig. Das reichste Land der Welt kümmert sich nicht um die Grundbedürfnisse, aber verbreitet diese Art von Terror. Das ist düster und leider ist es nicht der einzige Ort, an dem diese Themen relevant sind. Auch Deutschland betrifft das.
Das sagt also.
Ja, Laura Poitras und Rachel Müller sagen das also deswegen, wegen dieser Dringlichkeit. Ein 25-minütiger Kurzfilm jetzt und er wurde hier in Venedig wirklich, wirklich sehr, sehr beeindruckt gefeiert.
Mhm. Hört sich auf jeden Fall sehr spannend und sehenswert an. Das war unsere Filmredakteurin Susanne Burg. Vielen Dank.
Gerne.
Und der Film ist eine Arte-Produktion, wird auch dort dann zu sehen sein, aber einen Ausstrahlungstermin gibt es im Moment noch nicht. Menschen, die zum Ziel rechtsextremer, rassistischer oder antisemitischer Gewalt werden, können sich unter anderem in Berlin an die mobile Beratung gegen Rechtsextremismus wenden. Die gibt es seit 25 Jahren und wurde in dieser Zeit sehr stark von Bianca Klose geprägt, die dieses Jahr am 17. Juni gestorben ist, mit nur 53 Jahren. Bianca Klose war eine besondere Persönlichkeit, hat vielen Menschen etwas bedeutet, wie mein Kollege Matthias Dell auch gestern Abend bei der Trauerfeier in Berlin feststellen konnte. Und sein Bericht beginnt im Olympiastadion.
Wir widmen dieses Lied aber heute vor allem Bianca Klose aus Berlin, die am 17. Juni verstorben ist. Sie war eine unerschütterliche Kämpferin für die Demokratie gegen Rechtsradikalismus.
Es gibt vermutlich nicht viele Menschen, denen Tote-Hosen-Frontmann Campino vor 65.000 Leuten Lieder widmet. So wie es vermutlich auch nicht viele Menschen gibt, vor deren Trauerfeier Popmusik läuft, wie beim Warten auf die Vorband. 500 Leute waren am Tag nach der Sachsen-Anhalt-Wahl zur Trauerfeier für Bianca Klose gekommen. In den Berliner Festsaal Kreuzberg, wo sonst Konzerte stattfinden. Und wo an diesem Abend zwischen den Reden und Filmen auch immer wieder Musik gespielt wurde.
Wir hören ein Singen im Raum. Singen im
Dabei galt das Wirken von Bianca Klose einer ernsten, bedrohlichen Sache. Nicht zuletzt für sie selbst als Feindbild der Rechten.
Bianca hat das nie als Auszeichnung verstanden. Bedroht zu werden ist keine Auszeichnung.
Bianca Klose, 1973 geboren, wollte Lehrerin werden. Blieb nach einem Praktikum bei der Amadeo-Antonio-Stiftung 1999 aber beim Engagement für eine starke Zivilgesellschaft und prägte bald den Aufbau von Hilfeorganisationen wie der mobilen Beratung gegen Rechts.
Für diese Ideen gab es dann ja eine neue politische Sensibilität mit dem sogenannten Aufstand der Anständigen, der im Oktober 2000 ausgerufen wurde.
Vom damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder, nach Anschlägen auf die Synagogen in Erfurt und Düsseldorf, dem Mord an Alberto Adriano in Dessau. Zur Arbeit der mobilen Beratung gegen Rechts gehörte nicht nur die Unterstützung von Menschen, die von Neonazis bedroht wurden, sondern auch die Vermittlung von Wissen über Rechtsextremismus. So machte Bianca Klose anderen Menschen Mut. Ob einem Jugendzentrum in Berlin-Köpenick, wie Clubleiter Bodo Schlicht über die Folgen seines Hilferufs vor 25 Jahren erzählt.
Die Vorstellung von dem, was da jetzt kommt, widersprach dem völlig, was mich dann erwischt hat. So. Ein empathisches Powerpaket.
Oder bei der Aufklärung des Neukölln-Komplexes, einer rechten Anschlagsserie, in die Polizisten verwickelt waren. Und wo Klose die damalige Vizepolizeipräsidentin und heutige Berliner Generalstaatsanwältin Margarete Koppers beeindruckte.
Das Gefühl aus Perspektive der Polizei war schon, dass wir so ein bisschen auf der Anklagebank saßen und in den Einzelgesprächen mit Bianca Klose ging dieses Gefühl weg. Ich habe unfassbar viel von ihr gelernt und ganz andere Perspektiven wahrgenommen auf unsere Arbeit und mich und die Polizeiarbeit viel mehr hinterfragt, als ich das jemals zuvor getan habe.
Oder als sich der deutsche Pavillon bei der Venedig-Biennale 2024 Boykottdrohungen ausgesetzt sah. wie dessen Leiterin und jetzige Gorki-Theaterintendantin Schala Ilk berichtete.
Um 10 hatten wir die Eröffnung, um 8.30 Uhr hat sie uns mit Zoom, Auswärtiges Amt, Institut für Auslandsbeziehungen, Bürokraten, die von Kunst Angst haben, einfach mal gelehrt, wie man stark einfach mal so dem steht und sie die Klappe halten soll.
Bianca Klose war nicht nur der Kultur verbunden, wie dem Fotografen Wolfgang Tillmanns. Der beschrieb sie
wie ein sanfter Magnet, der die Dinge sortierte. Sie schaffte Klarheit, die nicht aggressiv war. Und sie hatte vor nichts Angst.
So konsequent wie Klose in ihrem demokratischen Engagement war, so ausgeprägt war ihre Feierfreude.
Und dazu gehört auch die Party, sonst halten wir den Kampf nicht durch. Und das hat Bianca, glaube ich, auch sehr gut an der einen oder anderen Stelle auch etwas arg übertrieben vorgelebt.
Erinnerte sich die Thüringer Linken-Politikerin Katharina König-Preuß. Wobei Feiern und Arbeit sich auch verbinden ließen.
Wir haben die Initiative Plus Eins zusammen mit Bianca und vielen anderen Leuten 2015 gegründet, wo wir eigentlich das gemacht haben, was Bianca immer am besten konnte, nämlich Spaß zu politisieren und da bis heute 500.000 Euro sammeln können.
Die einfache Idee? Wer auf der Gästeliste steht, wirft einen Euro in die Spendendose für Flüchtlingsinitiativen. Bei aller Trauer und Freude, die Erinnerung an Bianca Klose fand einen Tag nach der Wahl in Sachsen-Anhalt statt, weshalb Kloses langjähriger Mitstreiter David Begrich vom Verein Miteinander in Magdeburg den Schlusspunkt setzte mit einer bewegenden Rede in der Linie von Kloses unermüdlichem Kampf für Menschlichkeit und Demokratie.
Wenn es etwas gibt, was Sie und Ihr tun könnt, dann heißt es, wach zu bleiben, um nicht aufzuwachen in einem Land, in dem niemand von uns leben will.
You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I say, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew that we'd become one right away. Right away. At first sight I felt the energy.
Die verstorbene Bianca Klose und ihr Engagement gegen Rechtsextremismus, das war ein Beitrag von Matthias Dell, der auch auf der Trauerfeier war. Harter Cut jetzt. Der Berliner Club KitKat ist für seine ausschweifenden, freiheitsliebenden Partys bekannt. Ganz bisschen Clubfeeling jetzt schon in der Sendung. Ja, also Sex, Fetisch, Hedonismus, das alles hat hier seit über 30 Jahren ein Zuhause. Normalerweise findet das hinter verschlossenen Türen statt. Ein neuer Dokumentarfilm bietet aber jetzt tatsächlich direkte Einblicke. Am Abend hatte KitKat Club Kings of Berlin von Regisseur Philipp Fussenegger Premiere. Ab Donnerstag ist er dann für alle in Kinos zu sehen. Und meine Kollegin und Kritikerin Linda Schildbach ist jetzt im Studio, hat den natürlich auch gesehen. Hallo und willkommen.
Hallo.
Also Linda, von außen ist das KitKat in Berlin Mitte ja bunt und berühmt. Wie es aber drinnen aussieht, das wissen eben nur die wenigen, die rein durften, die mal drin waren. Und jetzt wird dieser Schleier also tatsächlich für alle gelüftet vom Regisseur Fussenegger. Wird da wirklich alles gezeigt?
Ja, da wird wirklich alles gezeigt. Da wird kein Blatt für den Mund genommen. Genau, der letzte Winkel so gesehen. Mhm. Man muss ja auch nochmal dazu sagen, dass es auch quasi diese Sicherheitsregeln im KitKat strenger sind als nirgendwo in Berlin. Also man muss ja sogar das Handy an der Garderobe abgeben. Also man verliert ja auch komplett die Zeit, wenn man dort ist. Und jetzt in dieser Dokumentation, da entdeckt man wirklich die Räume, diese große DJ-Stage. Es gibt ja auch so einen Drachen, der Flammen versprüht. Man wandelt durch die verschiedenen Räume. Es ist alles ja sehr verwinkelt im KitKat. Man sieht den Pool. Also alles, auch dieses quasi, dieses bunte, fluoreszierende, das ist ja mit dieser bunteste Club Berlins. Die Doku ist dann aber in Schwarz-Weiß.
Und was wird erzählt? Also gibt es Geschichten oder erschöpft es sich in den Bildern?
Man kann sich natürlich nicht satt sehen. Es ist ganz toll gemacht, weil es wird auf einen Erzähler oder irgendwie so einen Kommentar verzichtet und man begleitet einfach 11 Personen, die aus verschiedenen Kontexten in den den KitKat Club gehen. Und einmal ist es natürlich der Mitbegründer Simon Tau mit seiner Partnerin Mali. Das beginnt irgendwie auch ganz schön bei denen zu Hause. Sie ist so nackig nur mit Schürze bekleidet, bringt Kaffee ans Bett und sagt vorher, bevor sie Tür aufmacht, ich hasse ihn, ich hasse ihn, ich hasse ihn. und dann gibt es noch andere Protagonisten wie zum Beispiel Tim, das ist so ein junger Drag-Performer, Raven van Krüger, immer auch sehr lustig, sehr interessant, wie der ins KitKat geht, aber auch zum Jobcenter. Es gibt so Berühmtheiten aus der Szene, wie die Performerin Hottie de Paris. Auch so Leute, die Stammgäste waren, aber eigentlich raus wollen, wie zum Beispiel David, der einfach schon zu viel hat und sagt, man erinnert sich ja schon gar nicht mehr an die Erlebnisse. Man muss irgendwann raus. Und es gibt ein Pärchen, Olli und Foxy. Und zwar leben die in so einer Pet-Play-Dynamik. Vielleicht hast du es schon mal gehört. Das sind ein Partner, der ist so ein bisschen wie, sag ich mal, der Hundebesitzer. Und der andere Partner hat dann meistens so eine Hundemaske auf und auch so ein Schwänzchen und ist jetzt, sag ich mal, verhält sich wie ein Hund. Und ich habe hier mal so einen Ton mitgebracht aus der Dokumentation, wo man Olli und Foxy hört.
Ich fand es eigentlich immer geil. Weil ich war noch nie so die schüchterne Person. Beim ersten Mal war es noch mit mir alleine, mit dem Kitty. Und da habe ich ja auch das erste Mal Leckerlis dann probiert.
Und dann war es so, dann im Dreckenraum auf dem Sofa. Und Rod hat dich gekrault und ist dann zwei Schritte zurück. Und dann bist du mit dem Köpfchen immer weiter vor, bis du beinahe vom Sofa gefallen bist.
Also man hört hier Olli und Foxy als quasi Paar, die diese Owner-Pet-Play-Dynamik haben. Und denen folgt man dann auch tatsächlich noch mit zu den extremsten Sexpartys im KitKat.
Und würdest du sagen, wie gut oder schlecht ist das gemacht? Also ist das im Wesentlichen wie so eine Freakshow oder wie nah ist man tatsächlich den Protagonisten?
Ja, also das ist natürlich bei Philipp Fußenegger ganz toll, weil er jemand ist, der erstens 4 Jahre lang daran gearbeitet hat, der auch die Szene sehr gut kennt und der arbeitet mit einer Kameraführung. Das sind am Anfang oft, ich sage jetzt mal so Standkameras, wo man wie in den Räumen der Menschen ist. Also man ist, trifft sie ja außerhalb des KitKats, in ihren Wohnungen, aber halt auch im KitKat. Und da ist man schon mal irgendwie so erstmal dabei. Und dann ist ganz viel einfach auf Augenhöhe oder mit Schulterkameras. Die Leute reden selbst. Das heißt, die werden nicht vorgeführt. Das ist alles sehr respektvoll. Gerade dieses keine Scham haben ist ja eigentlich auch das, was das Leben im KitKat ausmacht, wie man sich da ausleben kann. Und das macht er sehr gut, vor allen Dingen auch, weil er in dieser Dokumentation die verschiedenen Momente einmal sind quasi diese Übergangsmomente, ja, wie sie aufwachen, wie sie sich selbst, wie sie zärtlich sind zueinander, wie es dann doch in einer anderen Dynamik dann in der Ekstase im Club ist, wie man sich vorbereitet, wie man aus dem Club kommt, wie philosophiert wird über Consent auf dem Tempelhofer Feld, gibt es da zwei Freundinnen zum Beispiel darüber reden oder auch im Fetischladen. Also das ist nicht so reißerisch und vielleicht auch noch kurz, das ist auch nicht so oft in Partyfilm oder Dokumentation ist ja immer dann, alles wird sich aufgetürmt, dann ist der große Exzess und dann fällt alles ab. Und hier ist es nicht Höhen und Tiefen, sondern sehr so drum kreisend, so wie man auch im KitKat unterwegs ist.
Und der Sex selber ist zu sehen?
Oh ja, der Sex selber ist zu sehen, aber die Frage ist, wie zeigt man Sex? Und wie gesagt, der Film ist schwarz-weiß. Das ist einmal sehr, sehr schön gemacht, wenn man im Club ist, weil dann zeigen die diese Sexszenen, die sehr vielfältig sind, auch einfach sehr flüchtig. Das heißt, so wie man im Club ist und auch nicht starren würde, weil das wäre unhöflich, sieht man auch mit der Kamera immer nur so kurz und guckt nach links und nach rechts und entdeckt, aber nie zu lange und nie so, dass die Leute vorgeführt werden. Gleichzeitig gibt es aber auch Orgien zum Beispiel, wo das dann alles nicht mehr so sexy, dann hat man dann doch die Deckenleuchte irgendwie und die Leute sehen schon ein bisschen fertig aus und nebenbei philosophiert dann zum Beispiel die eine Protagonistin Lexi mit einem jungen Mann darüber, dass in Deutschland irgendwie Bürokratie nur mit dem Fax funktioniert. Also es gibt da sehr schöne Alltagsmomente, sehr schöne Momente, wo das besonders ist, aber halt auch sehr gut gezeigt wird. Und vielleicht noch eins, es gibt einen Moment, wo es auch wirklich eine sehr, sehr krasse Sexparty ist. Und da wird dann aber zum Beispiel auf diese diese elektronische Musik verzichtet. Und es geht sehr zum Beispiel, es wird dann über so Streicherkonzert, es gab ein Konzert im KitKat und das wird so drüber gelegt. Also man merkt, er kennt es wirklich und macht es sehr authentisch. Auch das Feiern.
Aber Linda, kein Ort ist perfekt auf dieser Welt, auch nicht das KitKat. Und vielleicht müssen wir da auch noch kurz drüber sprechen. Also es gab ja Vorwürfe von sexuellen Übergriffen in dem Club. Wie geht man da in der Doku mit um?
Ja, also einmal, dass natürlich die Protagonisten selbst darüber viel erzählen, wo sie auch sagen, passt das KitKat überhaupt noch so? Also gibt es einmal die Performance-Künstlerin Hottie de Paris. Da erzählt einer Freundin ihr genau sowas.
Being in a space that is sex positive or like a sex club and people are dressing sexy or slutty doesn't mean it's an invitation and you're entitled to their bodies in any way, not even, you know, you just don't touch someone's bodies unless they want to.
No.
Every time I want to play a gig band, you just blink and there's some dude waving his dick very near you.
Also vielleicht kurz übersetzt, da sagt sie halt, nur weil man in einem sexpositiven Raum ist oder Club ist und sich sexy anzieht, heißt das ja nicht, dass es eine Einladung ist für Menschen, nicht wahr? Mhm. Und dass man halt nicht einfach so angefasst werden darf. Und sie sagt aber auch, aber jedes Mal, wenn ich im KitKat bin, dann ist halt, gucke ich nach rechts und hat halt irgendwie so ein Typ irgendwie seinen Schwanz nah an meinem Gesicht. Also es ist halt das KitKat, und das wird sehr deutlich in dieser Dokumentation, ist halt auch aus einer, sag ich mal, anderen Generation entstanden. 30 Jahre ist es her, als das dann der Simon Tauer mitgegründet hat, die haben halt noch ein anderes Verständnis davon. Und das wird auch sehr deutlich. Er wirkt auch in dieser Dokumentation sehr wie so ein elterner Macho und wird auch von seiner Freundin, sie wird da auch viel vorgeworfen, sag ich mal. Und so wird darüber geredet in dieser Dokumentation. Es ist jetzt natürlich nicht die Aufklärung von allem macht, weil es ist ja nur die Beobachtung dieser Menschen.
Aber das ist schon spannend, denke ich, denn in all diesen Jahren und Jahrzehnten gibt es diesen Mythos KitKat, und in gewisser Weise wird er ja natürlich jetzt auch dekonstruiert bzw. entmystifiziert. Dazu sollte man sagen, Ende September gibt es auch in der ARD dann noch eine Doku über das KitKat. Also erst sehr, sehr lange nichts Konkretes, jetzt gleich zwei auf einmal. Linda, was soll das? Und vielleicht kannst du auch direkt anschließen, was soll man jetzt schauen?
Ja, also ich habe auch nachgefragt, tatsächlich scheint es ein Zufall zu sein, dass es zwei Dokus quasi zur selben Zeit gibt. Die sind auch nicht sehr glücklich darüber. Man kann vielleicht sagen, die ARD-Doku, die dann am Ende September erscheint, One Night in KitKat, die geht auf jeden Fall auf diese eine Samstagnachtparty, wird sich wahrscheinlich vielleicht deshalb mehr auf diese Clubkultur und mehr in dem Club fokussieren, könnte ich mir vorstellen, und die ist ab 16 freigegeben. Das ist schon mal ein Unterschied. Hier ist eine Kinodokumentation, KitKat Club Kings of Berlin. Das heißt, man wird es erstmal auf Kinoleinwand sehen, das ist aber 18, und es hat wirklich viel mehr von dem, was ich jetzt gesehen habe, auch. Klar, es geht ums KitKat, aber eigentlich geht es um diesen Lebensstil, diesen Berliner feierhedonistischen Lebensstil. Genau.
Und ich würde mal behaupten, das ist eine Empfehlung, denn all das, was ich jetzt gehört habe, Linda, war auf jeden Fall interessant und spannend gemacht.
Ich finde, wenn man sich mag, also wenn man auch Sex sehen möchte, dann ist das wunderbar.
Vielen Dank, Linda.
Gerne.
Das Lesen der anderen.
In der neuen Ausgabe des Comic-Magazins Strapazin geht es um Care-Arbeit, also unbezahlte Familienarbeit, vor allem mit Kindern. Mehr dazu erzählt uns jetzt Illustratorin Amelie Liel, verantwortliche Redakteurin dieser Ausgabe. Hallo.
Hallo.
Ja, wie kamen Sie denn darauf, auf das Thema, und was kann eigentlich Comic bei diesem Thema Care-Arbeit mehr oder sagen wir mal anders erzählen als vielleicht ein Text?
Ja, wir wollten vor allem Care-Arbeitenden eine Plattform bieten und einfach dabei so zeigen, wie unterschiedlich einfach das Thema ist, wie breit, wie Herangehensweisen aussehen können und da so eine politische und gesellschaftliche Relevanz aber auch zeigen. Und ich würde sagen, also ich glaube, es ist in allen Möglichkeiten umzusetzen, aber was Comic ganz toll kann, sind einfach unterschiedliche visuelle Sprachen versammeln. Und das ist sehr schön in der Ausgabe, weil einfach so unterschiedliche Aspekte beleuchtet werden, sowohl vom Thema, also ob es jetzt um queere Elternschaft geht oder um Dating, und das in einer ganz eigenen Form. Also jede Zeichnerin, jeder Zeichner unterscheidet sich einfach in der Umsetzung und auch wie sie erzählen. Und es kann humorvoll sein, es kann irgendwie erklärend sein, es kann Bild- und Sprachebene sich unterscheiden und ist, glaube ich, da sehr eindrucksvoll und kann so einen guten Zugang einfach bilden.
Das ist auch sehr vielseitig geworden. Wir nehmen uns mal ein, zwei Geschichten raus. Zum Beispiel Punk is Dead von Joris Bass Bakker. Da geht es um einen Transmann, der seinen Sohn beim Auszug in eine WG hilft. Also das Vögelchen fliegt aus sozusagen. Aber ja, vielleicht, dass wir diese Geschichte ein bisschen klarkriegen. Da bleiben schon einige Fragen am Ende offen, oder?
So habe ich es jetzt gar nicht so sehr gelesen, ehrlich gesagt.
Naja, also er sinniert ja darüber, dass der Sohn eigentlich sich gar nicht so richtig für ihn interessiert und ihn auch gar nicht so richtig bei sich haben will, sondern hauptsächlich sich auf sein Handy konzentriert.
Also ich glaube, ich habe es ein bisschen anders gelesen.
Na dann los.
Eher so, ich fand es nämlich gerade das Schöne und das Starke an der Geschichte, dass der Vater eigentlich voll annimmt, dass das Kind eine eigenständige Person ist, das eigene Erfahrungen hat und eigene Wünsche. Und der Vater dann so akzeptiert, so, hey, ich würde mir wünschen, dass du irgendwie mit mir deine Erfahrungen teilst und wie alles für dich ist. Aber ich kann total akzeptieren und weiß auch, dass es dazugehört, dass du das auf deine Art machst und wir uns einfach auch von unseren Erfahrungen unterscheiden. Also ob es jetzt hier wie in der Geschichte ist, eben diese Trans- oder Cis-Erfahrung. Und deswegen lese ich es viel eher als so ein Loslösen und trotzdem irgendwie in Verbindung bleiben, weil ich finde, es wird in der Geschichte auch immer total klar, dass das irgendwie sehr fürsorglich ist und auch von beiden trotzdem diese Verbindung besteht.
Mhm.
Also, so lese ich.
Ja, okay, kann man so sehen. Ich habe es eher so einseitiger wahrgenommen. Also Care-Arbeit ist dann auch im weitesten Sinne. Also das ist dann ja schon sozusagen am Ende der Erziehungsarbeit praktisch. Vielleicht, dass wir noch eine andere Geschichte nehmen von Ulrike Steinke, die erzählt von einem Gespräch unter Freundinnen, die einen Ausflug zusammen machen, die beide keine Kinder haben und die dann so ein bisschen der Sache auf den Grund gehen, wie sie selber aufgewachsen sind, nämlich sehr unterschiedlich. Einmal in der DDR und einmal in der Bundesrepublik.
Genau, also ich fand es richtig toll, dass Ulrike Steinke da so über so staatliche Systeme nachdenkt und da auch sehr klar kritisiert, ohne jetzt irgendwie zu sagen, DDR ist besser oder BRD, sondern einfach so Kritik an beiden übt. Und da ja sehr klar wird, dass die eine Freundin aus der BRD einfach sagt, sie hatte Angst, in so eine patriarchale Erziehungsmuster zurückzufallen im eigenen dann. Und das auch ihren Kinderwunsch beeinflusst hat, weil es so klar war, dass Mütter bleiben zu Hause, Väter machen Karriere. Und dann die andere sagt, ja, also in der DDR haben Frauen gearbeitet, aber nicht nur aus einem Gleichstellungsaspekt, sondern auch um Arbeitskraft vor allem zu nutzen und um in so ein System rein zu sozialisiert zu werden.
Eben, um die Kinder gleich unter Kontrolle zu haben auch, ne?
Also. Genau, ja. Und da macht sie eben dieses, das erzählt sie dann von, also die Freundin erzählt dann von ihrem Bruder, der in einer Wochenkrippe war, genau. Und das heißt, dass er von Montag bis Freitag betreut wurde und nur am Wochenende bei der Familie. Und da übt Ulrike Steinke auch Kritik wieder dran, weil diese Kinder einfach vernachlässigt wurden und auch nicht umfassend versorgt werden konnten. Und es gleichzeitig aber die einzige Möglichkeit oft war für die Eltern, dass die ihrer Arbeit nachgehen konnten. Und das fand ich eine ganz wichtige Geschichte in dem Heft, weil es um so staatliche Betreuung geht auch und um so Rollen, wie sie geprägt werden, wie einfach Elternschaft oder in dem Fall Mutterschaft auch sein kann oder dann dadurch ist.
Ist ein recht spannender Aspekt auf jeden Fall. Wenn wir noch kurz auf die Zeichnung eingehen, also in der ersten Geschichte würde ich sagen, war das auf eine Art zwar auch klassisch, aber die zweite Geschichte ist sozusagen noch etwas weniger experimentell, sondern schon relativ straight, ne? Also die Figuren so gezeichnet, die beiden Frauen, wie sie halt unterwegs sind. Würden Sie sagen, das hat auch Einfluss auf den Inhalt, wie es gezeichnet ist in dem Fall?
Ja, also ich fand das ziemlich gut gelöst, dass hier Text und Bildebene sich nicht, also die ergänzen sich. Es heißt, auf der Bildebene wird eben dieser Ausflug geschildert und auf der Textebene ist dieses Gespräch über verschiedene Betreuungsformen und für die dieses Gespräch über die Wochenkinder. Und ich finde, das ist voll schön gelöst, weil es keine, also es macht keine Dramatisierung und auch nicht so eine Moralisierung, in dem jetzt die einzelnen Räume genauso abgezeichnet sind und dann die Kinder, wie die da sind, und gleich, sondern so eine Verbindung zwischen diesen Freundinnen. Also es hat was irgendwie Intimes, obwohl es um was Staatliches geht und was eigentlich nicht so persönlich dann in dem Sinn. Und gleichzeitig arbeitet sie dann aber auch so Fotos ein in so eine Zeitung und Zeitdokumente. Und das fand ich super schön gelöst, dass es trotzdem drin ist, dass es nochmal klar macht, das ist ein Modell, das es gab.
Ja, genau. Zwei Geschichten im neuen Strapazin. Über Care-Arbeit gibt natürlich noch eine ganze Reihe weitere und das war Amelie Liel, hat uns ins Bild gesetzt. Das Magazin kostet 13 €. Ich bedanke mich.
Vielen Dank.